Insofern ist es einerseits passend, dass so eine Partei alle Übel, die sie kennt, in dem Übel, hier werden nicht nationale Volksgenossen zum nationalen Leben zugelassen, zusammenfasst. Andererseits, das ist jetzt wieder der Punkt von vorhin, zu dem Urteil, das ist eine umfassende nationale Krise, zu dem Urteil bringt die allgemeine Billigung, dass es hier zu viele Ausländer gibt und dass die eigentlich unberechtigt sind, zu dem Urteil reicht es nicht. Bloß eine Verknüpfung mit allen möglichen sozialen Mängeln. Die Renten reichen nicht, Kindergartenplätze reichen nicht, Arbeitsplätze reichen nicht. Bloß eine Verknüpfung mit allen möglichen sozialen Mängeln ist dann doch unzureichend dafür, um eine allgemeine nationale Krise auszurufen. So wie ich die Lage sehe, ist deswegen eine Fokussierung der eigenen kritischen politischen Einstellung und Aktivität auf die rechtsradikale Minderheit als den eigentlichen Feind, als den großen Feind, eine verkehrte Fokussierung. Das wirklich Gefährliche ist der harmlose Nationalismus aller und nicht der relativ zur Lage der Nation sogar spinöse Fanatismus dieser Minderheit. Der Boden, auf dem jede Brutalität wächst, ist der Glaube an die Klassengesellschaft als einer Gemeinschaft. Und die Kritik, was ich vorhin eingangs gesagt habe, und die Kritik, dass alles, was einem nicht passt, darauf zurückzuführen sei, dass irgendwer in dieser Gemeinschaft seine Pflicht nicht tut. Das ist die Quelle aller Gewalttätigkeit, dass dann nämlich die Pflicht erzwungen wird, gegen Gewerkschaften, gegen Kritiker, gegen politische Parteien, die den Materialismus der Menschen vor die Nation zu setzen bereit sind, und natürlich gegen außen. Wenn die Lage entsteht, dass der nationale Erfolg gefährdet ist. Insofern meine ich auch, dass Antifa als politische Richtung den Gegensatz des demokratischen Gewaltmonopols und der faschistischen Korrektur dran übertreibt. Man hält die demokratische Ordnung für wenigstens im Vergleich harmloser, relativ gut, lebenswert. Und die faschistische Ordnung für das totale Gegenteil davon. Dabei meine ich, ist der Gegensatz zwischen beiden keiner des Prinzips. Es ist nicht so, dass die Demokraten ein Prinzip hätten und die Faschisten ein ganz anderes. Der Unterschied ist im Wesentlichen der, wie gefährdet oder ungefährdet Politiker den nationalen Erfolg halten. Demokraten sind nicht welche, also die unseren Staat managen. Das sind nicht welche, die einen ganz anderen Standpunkt hätten, sondern das sind welche, die zum Beispiel, was die Regelung der Arbeitswelt betrifft, das sind die sich sicher, sie können sich darauf verlassen, dass der Dienst der breiten Bevölkerungsmassen am Wachstum des Kapitals, dass der Dienst schon in aller Freiheit zustande kommt, dass da die Not, Geld verdienen zu müssen, schon genug Zwang ist, ein ökonomischer Zwang, den man politisch braucht, da braucht niemand gezwungen zu werden, arbeiten zu gehen. Das passiert allein schon deswegen, weil man ja Geld braucht. Die demokratischen Regierungen verlassen sich darauf, dass dieser Dienst zustande kommt, als über die Nachfrage des Kapitals nach Arbeit, die wollen schließlich ihr Kapital verwerten und immer reicher werden, und auf der anderen Seite durch die Not der abhängig Beschäftigten. Sie brauchen Beschäftigung. Sie ordnen sich in aller Freiheit dem Geschäft unter. Von dem Standpunkt aus hält der demokratische Regierung den Arbeitsdienst für kontraproduktiv. Braucht es gar nicht. Nächster Punkt. Der Unterschied ist doch keiner des Prinzips in Sachen Ausländerbehandlung. Die erste große Unterscheidung von Inländern und Ausländern ist eine der Politik selbst. Die Politik kennt den Staatsbürger, der hat die Staatsbürgerrechte, und den Ausländer, der hat sie nicht. Beim Mitglied des Gemeinwesens, bei dem, der den deutschen Pass hat, der hat per se die Aufenthaltsberechtigung hier, er gehört zum Staat und er gehört, speziell wenn es da um Außenverhältnisse geht, wird es auch deutlich, er gehört dem Staat. Ja, wenn im Jemen deutsche Staatsbürger gekidnappt werden, dann ist sofort der deutsche Staat da haben wir für zu sorgen. Und wenn ein deutscher Verbrecher irgendwo rumwest in der Welt, dann sagt der deutsche Staat, ausliefern, der gehört mir. Und bei Ausländern ist es anders. Das sind diejenigen, die gehören im Prinzip zu einem anderen Staat. Man geht auch davon aus, sie sind loyal zu einem anderen Staat. Und sie haben per se kein Recht, hier überhaupt da zu sein, dann sonst irgendwas zu machen. Aber wenn man natürlich will als Staat, wenn man sich einen nationalen Nutzen ausrechnet, dann erteilt man Genehmigungen. Eine Green Card, eine Daueraufenthaltsberechtigung, ein Touristenvisum, je nachdem. Aber es sind im Prinzip, es sind alles Ausnahmegesetze gegenüber dem ersten Gesetz. Ihr gehört hier nicht her. Und da meint eben der Deutsche, eine solche globalisierte Demokratie wie die Bundesrepublik, da meint die Politik, Ausländer auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind, wenn man es in der Hand behält, wenn man es dosieren kann, gerade recht. Eine gewisse Quantität von absolut mittellosen, rechtmäßig schlechter gestellten, tendenziell rechtlosen Migranten, die sich für alles und jedes hergeben, senken die Gestehungskosten von Firmen. Und als Konkurrenz gegen die einheimischen Löhne tragen sie auch zur Senkung der Löhne hierbei. Natürlich, wenn die Überflutung von Ausländern so weit führt, dass sie, wie dann unsere Regierungen immer sagen, in die Sozialsysteme einwandern, ja, dann wird es ihnen zu viel. Aber, dass sie in den Niedriglohnsektor einwandern, das ist gar nicht unrecht. Da hat ein demokratischer Staat hat überhaupt nicht den Standpunkt, bis zum letzten Arbeitslosen muss jeder beschäftigt sein, ehe ein Ausländer zum Lohndrücken reinkommen darf. Der sagt, sollen ruhig welche rein, mit den Arbeitslosen kommen wir schon zurecht, in einer gewissen Quantität. Faschisten sind da Prinzipienreiter in der Sache. Wo Demokraten eine coole nationale ökonomische Vorteilsrechnung anstellen. Ähnliches nach außen. Dass ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland keine Weltmacht ist, die auf nichts Rücksicht nehmen muss, finden Demokraten nicht absolut unerträglich. Selbstverständlich ist es immer ärgerlich, wenn man auf was Rücksicht nehmen muss, was man sich nicht selber bestellt hat. Was die eigenen Handlungsspielräume beengt, was die eigene Vorteilssuche verhindert oder einengt. Aber die sind sich dessen durchaus sicher, dass sie auf der Seite der Weltmächte stehen, die auf andere Staaten aufpassen. Und da leben sie damit, dass sie in Bündnissen bloß ihre Macht entwickeln und anderen Staaten ihre Rolle im kapitalistischen Weltmarkt zuweisen. Unsere Regierung führt ja dauernd Kriege an x Stellen. Manchmal heißen sie ja so, manchmal heißen sie nicht so. Aber im Bündnis, nicht ganz frei. Das schließt Widersprüche ein, das ist klar, aber die halten die nicht für unaushaltbar. Faschisten sind auch da Prinzipienreiter. Deutschland muss Weltmacht sein oder gar nicht. Die haben den Standpunkt dessen, das lässt sich kalkulieren, da lässt sich Vor- und Nachteil des Bündnisses ausrechnen und da lässt sich der Ami auch mal benutzen, wenn man ansonsten ihm Folge leisten muss. Also ich will sagen, hier liegen die Unterschiede zwischen den Faschisten und der demokratischen Staatsführung. Faschisten sehen immer das Prinzip gefährdet. Ja, wir hatten es bei der Unterscheidung Ausländer-Inländer, wir hatten es bei dem, wir hatten es bei der Sache Imperialismus außen, Weltmacht sein oder nicht. Und wir haben es bei dem Beispiel, alle Deutschen müssen arbeiten. Ja, Westerwelle sagt auch, alle müssen arbeiten. Aber er sagt nicht, dass er in der Pflicht wäre, dafür zu sorgen, dass sie es können. Faschistische Staatsführung sagt, alle müssen arbeiten und die sehen glatt die Führung in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die auch können. Also das sind Prinzipienreiter. Und zum Prinzipienreiter sind sie... Fangen wir noch von vorne an. Das sind Prinzipienreiter und als solche werden sie auch erkannt und abgelehnt. Außer die anderen sind selber der Meinung, die Prinzipien selber stünden auf dem Spiel. Und dann merkt man, wie wenig grundsätzlich der Unterschied von Demokratie und Faschismus ist. Schaut mal auf das Amerika von George Bush. Ein Jahrzehnt des War on Terror. Ein Jahrzehnt dessen eine Nation, die Weltmacht Nummer 1, sieht sich echt bedroht. Wie schnell ist die innere Liberalität weg? Wie schnell hat der Geheimdienst das ganze Land im Griff? Wie schnell hört sich das auf zu sagen, Terrorist ist bloß der, dem wir nachweisen können, dass er es ist? Wie schnell sind alle, die arabisch aussehen und zu Allah beten, potenzielle Terroristen? Wenn die Nationen, und da ist unsere ganz bestimmt nicht anders als die amerikanische, wenn die wirklich der Meinung sind, ihre Rolle in der Welt steht auf dem Spiel, das, was sie sind, was sie ausmacht, ist angegriffen und muss entweder verteidigt werden oder geht unter, dann werden in der Praxis die Unterschiede zwischen Faschisten und Demokraten ganz klein. Ich mache mal einen Punkt an der Stelle, schauen wir mal, was es zum Diskutieren gibt, was es an Widerspruch gibt. Ich habe noch einen Punkt, den ziehe ich dann später nach. Wenn man sich jetzt fragt, was ist eigentlich der Kern der Ablehnung der Nazis heute hier von denen, die sie ablehnen? Worin besteht er? Aber wie gesagt, auf den Punkt können wir noch zu sprechen kommen. Ich wollte jetzt erstmal sehen, ob das, was ich da so erläutert habe, ob es verstanden wird, ob es gebilligt wird. Oder ob ihr der Meinung seid, ich bin ein Blödmann und rede gute Ansätze kaputt. Das gibt es ja auch immer wieder. Wenn man auf der Linken was kritisiert, kriegt man gesagt, du bist objektiv rechts. Ja, das hat mich mein politisches Leben lang begleitet, dieser Vorwurf. Ich glaube, die Dimitrovs und Lenins und so weiter, die haben sich in einer verkehrten theoretischen Beweisnot gesehen. In der Beweisnot, welches bürgerliche Sonderinteresse will eigentlich diesen Staat? So, und dann haben sie richtig quasi die Kombination von Politökonomie und Staatsorientierung. So, jetzt müssen sie irgendeine politökonomisch definierte Richtung und Mannschaft finden, die das gewollt hat. Und das ist einfach Quatsch. Es ist die Politisierung des Staatsbürgers, die hier gegen und sogar ein Stück weit kritisch gegen die kapitalistische Konkurrenz aktiv wird. Und es ist nicht das Finanzkapital und es ist nicht Krupp und Thyssen. Ja, gab es ja alles so Vorstellungen damals. Das ist alles Quatsch. Man muss sich erst mal denken, die Massenbasis der Faschisten waren erst einmal zum Teil die Arbeitslosen, zum Teil die ganz anständigen Bürger, die kleinen Leute, die Berühmten. Wie passt denn das zum Finanzkapital? Das Finanzkapital umgekehrt war unter dem Titel, das ist in der Hand der Juden, erstmal der große Feind. Und es passt ja auch zu Faschisten, dass sie den Internationalismus des Geldes, dieses man legt das Geld in der Welt an, wo es am meisten Profit bringt und trägt es dann auch weg. Jetzt erleben wir es ja, deutsche oder europäische Geldbesitzer tragen zur Spekulation gegen europäische Währungen bei, indem sie ihr Geld in Sicherheit bringen wollen vor dem Schicksal des europäischen Geldes, das vielleicht kaputt geht. Ja, griechische Staatsbürger wechseln griechische Euros in Dollar, damit ihr Vermögen nicht erlebt, was dem Euro vielleicht droht. So, was sagen da Faschisten? So ein unnationales Benehmen wird nicht zugelassen. Dann wird das Finanzkapital überhaupt nicht mehr dient ihm, sondern erstmal das Finanzkapital wird in den Dienst der Nation gezwungen. Und wie schaut es aus? Es wird erst einmal das Geldumtauschen verboten. Was hier ist, bleibt hier. Basta. Und das Finanzkapital wird in den Dienst der Nation genommen. Die Juden waren das Bild einer fremdländischen Unterwanderung, die man zu bekämpfen hätte. Also das Bild, hier herrschen lauter unnationale Kräfte und Deutschland kann ja nur kaputt gehen. Also die Deutschen stärken Deutschland doch von Natur aus. Wenn also Deutschland kaputt geht, und da hatten sie ja ihre Krisenverhältnisse, dann kann das ja nur passieren, weil unnationale Kräfte in Deutschland gegen Deutschland arbeiten. So, und der Wahn, Deutschland kann sich doch nicht selber schaden. Das deutsche Volk kann doch nicht den deutschen Untergang wollen. Der Wahn war die Quelle, dass man die Juden entdeckt und nicht umgekehrt. Man hat nicht die Juden entdeckt in den Banken und sonst irgendwo. Weil wenn man so nimmt, weiß man ja, die Juden waren halt als irgendeine Volksgruppe auch in allen Berufsgruppen vertreten. Also, dass überhaupt die Juden und die Banken, und das kam überhaupt bloß vom Reiz, weil es unnational war, hat man dem Finanzkapital den Vorwurf der Vaterlandslosigkeit gemacht und hat sich die Frage, wie kann das sein, beantwortet mit, ja klar, wenn gar keine Deutschen in den Bankvorständen sitzen, sondern Juden, dann ist alles klar. Dieser Wahn, dem Deutschen ist es doch natürlich, Deutschland zu fördern, dieser Wahn war es, der quasi ein fremdländisches Element, das es gar nicht gegeben hat, entdecken wollte. So, was war jetzt der Ausgangspunkt? Mit dem Dimitrov und so weiter. Ja, genau. Nee, der Gedanke ist viel mehr und der geht klassenlos. Die Menschen anerkennen ihre Abhängigkeit von einem Gemeinwesen, in dem ihr Erfolg gar nicht eingeschlossen ist. Ja, abhängig sind sie, das stimmt ja auch. Der normale arbeitnehmende Bürger, ja, er hängt wirklich davon ab, dass Nachfrage nach seinen Diensten besteht. Aber der Erfolg Deutschlands, der Erfolg des Wachstums der deutschen Wirtschaft ist nicht sein Erfolg. Er bleibt die Unkost der Wirtschaft. So, dieser Typ, der trotzdem daran festhält, das ist mein Gemeinwesen, der erklärt sich alles übel, als dem Gemeinwesen geht es schlecht. Und wenn er dafür Indizien findet, dann lässt er sich einleuchten, dass das Gemeinwesen gerettet werden muss. Und dann ist es egal, ob der eine Fabrik besitzt oder ob er bloß ein Lohnarbeiter ist. Oder ob er einen kleinen Laden besitzt und selber die Arbeit macht in seinem Laden. Es ist egal. Er sieht das Gemeinwesen als Existenzbedingung von sich in Gefahr. Und das ist die Quelle der Politisierung der Rechten. Ja, das habe ich nicht rausgestellt und das wollte ich auch nicht rausstellen. Man muss immer wieder sehen, es wird schon so sein, dass speziell in der Lage der damaligen Weimarer Republik, ja, immerhin, da gab es die kommunistische Gefahr, da war, weiß ich, ein Drittel der Arbeiterschaft kommunistisch orientiert. Die haben ja wirklich auf einen Umsturz von ihrer Seite her hingearbeitet. Dass in der Lage die Fabrikbesitzer den Standpunkt haben, vor denen muss uns wer retten. Und es hat sich herauskristallisiert, dass nur die Nazis die Macht, die ja auf derselben Ebene wie die Macht der Kommunisten, nämlich Massenmacht, liegt, dass nur die Macht aufbringen können, den Umsturz oder das Hintreiben auf eine Hop- oder Top-Frage für die alte Ordnung zu entscheiden. Das ist nicht zu bestreiten. Deswegen ist auch kein Wunder, dass die Nazis bezahlt haben, dass sie denen Geld gegeben haben. Man muss immer denken, die wirkliche Macht war die Macht der Straße. Die wirkliche Macht war, blöd gesprochen, der Volkswille, der geschaffen werden muss. Um so rum oder so rum die Verhältnisse zu kippen. Und da können Unternehmen viel Leute bezahlen. Eine Revolution magst du nicht, weil du Geld dafür kriegst. Auch eine rechte Revolution. Die Nazis haben nicht ihr Zeug gemacht, weil Industrielle sie bezahlt haben, sondern sie haben das Geld gut gebrauchen können. Auf den Unterschied kam es mir an. Dass es die Förderung gegeben hat, ist nicht zu bestreiten. Das ist ja ein Faktum. Das muss man, gehen wir doch noch ein bisschen näher rein in den Punkt. Vielleicht muss man da noch was präzisieren. Ich weiß es nicht. Also, gehen wir die Gegenwart. So, und da gibt es jetzt die NPD und andere rechtsradikale Vereinigungen. Die machen ihre Art Propaganda. Eben, habe ich vorhin mal gesagt, eben die Propaganda, die im Wesentlichen gar nicht in dem Aufschreiben von Texten besteht, sondern oder in Reden, sondern die besteht in dem, dass sie sich selber als zur Macht Entschlossene aufstellen, die Deutschland in Ordnung bringen wollen, so wie sie das sehen. So. Und das ist denen ihr politisches Anliegen, das ist ihre Sache. Die betätigen sie. Und wer steckt jetzt da dahinter? Welche Kräfte sollen da dahinter stecken? Weil so habe ich jetzt den Einwand oder das Argument auf.
Nicht die Rechtsradikalen, ich meinte alle politischen Kräfte.
Ach so. Die Ordnung als solche hat ihre Interessenten. Gut. Gut. Und da meine ich, ist die Härte die, dass die Demokratie es geschafft hat. Und nur dann gibt es Demokratie übrigens. Sonst wird der Kapitalismus undemokratisch organisiert. Dass die Demokratie es geschafft hat, dass nicht nur ihre Nutznießer, also die Reichen, sondern auch ihre Opfer den Staat und seinen Erfolg als die eigene Existenzbedingung akzeptiert haben. Und solange das nicht passiert, findet der Kapitalismus als irgendeiner Form von Diktatur statt. Erst wenn die abhängig Beschäftigten, die der Kostenfaktor Mensch sind, ja, nicht der Nutznießer, sondern der Kostenfaktor, wenn die anerkennen, dass ihre ganze Existenz, ihre Lebensquellen abhängige Größen des Erfolgs der anderen Seite sind, erst dann kann diese Ordnung als Demokratie existieren. Dann aber ist ihre größte Stärke die, dass sie nicht auf dem Interesse der Kapitalisten, sondern tatsächlich auf dem politischen Willen derer, die nichts davon haben, beruht. Das ist ja ihre Stabilität, das ist ja die große Leistung der Demokratie. Das ist die große Schwäche aller Kritiker, dass sie auf lauter Leute stoßen, die sich nicht als Knechte fühlen. Ja, das ist die Leichtigkeit der Revolutionäre in Lateinamerika, wo die Menschen wie Knechte leben. Und dann sagt einer, ich zeig dir, man kann den Haciendero auch umbringen. Und dann sagen die alle, hallo, wenn das wirklich geht, bin ich dafür. Die waren wirklich nur eingeschüchtert. Menschen in der Bundesrepublik sind politisiert, die sind nicht eingeschüchtert. Und man muss ernst nehmen, das ist die Härte dieser Ordnung, dass sie sich tatsächlich auf den Willen derer berufen kann und den Willen für sich auch immer wieder abrufen kann, die hier die Ausgeschmierten sind. Es ist schon klar, dass Unternehmer und Unternehmen sowas wie, sie wissen schon um die besondere Rolle, die sie hier haben und dass diese Demokratie ihre Existenzbedingung, diese Eigentumsordnung ihre Existenzbedingung ist. Sie haben was dafür übrig, dass das funktioniert. Sie bezahlen die Parteien, sie unterstützen sie. Übrigens oft genug alle. Ja, also so eine Großfirma wie, sagen wir mal, Siemens spendiert einfach an alle Parteien. An die Linken vielleicht nicht. Die sind da gar nicht kleinlich. Die sagen nicht, ich will, dass die CDU regiert. Sondern sie unterstützen wirklich mit ihrem Geld das politische System. Na gut, dann haben die Geld und dann können sie Fernsehsekunden kaufen und dann können sie Plakate bezahlen und dann können sie Kongresse finanzieren und so weiter. Das alles mag helfen. Aber der wirkliche, na mal so, aber man darf nicht die Theorie der Manipulation glauben. Man darf nicht glauben, dass man Leuten Zeug einblasen könnte, dass sie nicht mit Argumenten, falschen Argumenten, aber Argumenten, mit Gründen, die sie haben, wirklich übernehmen. Du kannst noch so viel Propagandakampagne machen, die DDR war so ein Beispiel. Propaganda haben sie gemacht, da haben sie auch die nötigen Mittel dafür bereitgestellt. Und die Bürger haben es einfach nicht geglaubt. Viele davon jedenfalls. Es liegt nicht an der Masse. Es liegt nicht an der Masse der Blätter, an der Masse der Zeitungen. Mag alles auch noch irgendwo helfen und so, das ist natürlich ein Mittel. Aber der wirkliche Hammer besteht darin, dass die Menschen die Abhängigkeit, in der sie stehen, als ihr Mittel akzeptieren. Und dass sie deswegen nicht sich, habe ich vorhin gesagt, als Unterdrückte auffassen, sondern als Menschen, die auch zu ihrem Privatinteresse berechtigt sind und deswegen ein Interesse an den Bedingungen der Verwirklichung ihres Privatinteresses nehmen. Das ist der Kern, das ist der Hammer an dem Ding. Und die ist nicht zu bestreiten, dass die Reichen die Politik unterstützen, dass die Reichen die Propaganda mitbezahlen, dass da ein Interesse existiert. Aber schau mal, die Gewerkschaften bezahlen auch Parteipropaganda. Also die erste Hälfte würde ich erstmal wirklich unterschreiben. Ja, falsches Bewusstsein in dem Sinn liegt vor. Man kann sogar noch sagen, falsches Bewusstsein liegt sogar bei den Unternehmern vor und bei den Politikern auch. Bloß mit dem kleinen Unterschied, dass denen ihr falsches Bewusstsein Mittel ihres Vorteils ist und bei den anderen ist das falsche Bewusstsein der Hebel ihres, des sich Abfindens mit dem Nachteil. Soweit ja, das ist diese Billigung der Ordnung, die existiert, ist falsches Bewusstsein. Zweitens, falsches Bewusstsein, das wird zu dem Satz hermetisch, oder haben Sie hermetisch gesagt? Aber vielleicht gesagt oder nicht gesagt, ist ja wurscht, es soll die, der Gedanke ist es. Dann ist es ja irgendwie ganz hermetisch. Ja? Nee, jetzt muss ich eins dagegen setzen. Das falsche Bewusstsein ist nicht eine einmal gegebene, fix und fertige Sache. Das ist ein lebenslanger Kampf der Menschen um die gute Meinung von ihren Existenzbedingungen. Denn sie haben ja immerhin dauernd auch was zu schlucken. Es ist ja nicht so, es stimmt ja schon beim Glauben, beim religiösen Glauben nicht, dass wenn man an Gott glaubt, dann passiert einem nichts Schlechtes mehr. Es passiert einem genau dasselbe wie den Leuten, die nicht an Gott glauben. Religion ist eine Verarbeitung, eine Weise, damit umzugehen, dass einem dauernd Sachen passieren, die einem wehtun, die einem die Lebensziele durchkreuzen. Falsches Bewusstsein ist es auch. Das will erhalten sein, das will betätigt sein. Wir hatten vorhin den Punkt, es ist gar nicht so furchtbar viel verlangt. Wir hatten den Punkt an den Massenentlassungen, wo ich heute mal angefangen habe, ganz früh. Dann sagen alle Missmanagement. Was ich verlangen würde, ist, Mensch, ehe du gleich wieder an deine Abhängigkeit denkst, denk einen Augenblick darüber nach, wovon du abhängst. Nur das. Denk nicht gleich, du brauchst den Job, sondern denke mal, warum hast du ihn überhaupt von Anfang an gekriegt? Doch nicht für dich. Der war doch von Anfang an nicht für dich. Also denk mal drüber nach, wie die rechnen. Und wenn du das wirklich tust, dann kommst du drauf, hier liegt nicht Missmanagement vor, sondern hier liegt eine Rechnung mit dem Kostenfaktor Arbeit vor. Und wenn die in Polen, das wissen sie ja übrigens sogar, ne? Wenn die in Polen billiger zu haben ist, dann gehen die nach Polen, basta. Dann haben wir die Entscheidung vor uns. Willst du dich dem Umstand stellen, in welcher Rolle du hier vorgesehen bist? Oder willst du deinen Glauben aufrechterhalten, dass es doch gehen können müsste, wenn alle sich bemühen würden? So stehen die Menschen selber dauernd vor Entscheidungsfragen. Und was wir dazu tun können, ist bloß ihnen die Entscheidungsfragen, denen sie vielleicht gern ausweichen, ihnen die als solche vorzulegen. Da ist was zu tun. Und wie gesagt, das ist, also hermetisch oder nicht, klar, große Erfolge haben wir bisher nicht gehabt. Die Kritik des Kapitalismus stößt, und das ist halt die Härte dabei, nicht auf ein hermetisches Bewusstsein in dem Sinn, dass wenn man mal auf der Schiene ist, man nicht mehr anders denken könnte oder so. Nee, das kann man ohne weiteres. Und merkt da jeder an sich, der ein paar Gedanken mitmacht, auf einmal schaut die Welt ein bisschen anders aus. Ja, jeder, der hier sitzt, ist ja auch nicht als Kritiker der Verhältnisse geboren. Also irgendwie geht es ja offenbar. Auf der anderen Seite hat Kritik immer die Härte, dass sie sich mit dem Willen, also nicht bloß mit einem Irrtum, sondern immer mit einem Willen anlegt. Wie leicht hätten wir es, wenn wir bloß mit Irrtümern zu tun hätten? Wenn also die Leute, mit denen man spricht, wenn die den Standpunkt hätten, ja, wie ist es denn richtig? Wie geht es denn wirklich zu? Da hätten wir es ganz leicht. Weil letzten Endes, es behauptet gar niemand Wunder wie, dass es viel anders wäre, als ich zum Beispiel sage. Aber darauf trifft man nicht. Man trifft gleich drauf, dass jeder kritische Gedanke wird als Angriff auf die Lebensführung verstanden. Und das ist er auch. Und dann wird die Lebensführung verteidigt. Also wir haben jahrzehntelang Agitation im Arbeitermilieu gemacht. Und da gibt es wirklich eine Lust, also eine immer wiederkehrende Erfahrung. Wir schreiben denen Blätter, da steht irgendwas drauf, von der Art, seht, als was ihr in dem Betrieb vorkommt. Als Leistungserbringer und Kostenfaktor. Als Leistungserbringer könnt ihr gar nicht genug liefern und als Kostenfaktor kostet er immer zu viel. Und dann sagen die Leute, dann hält man das den Menschen am Betriebstor vor die Nase. Und dann sagen die, ich kann mir solche Meinungen nicht leisten, ich muss arbeiten gehen. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Jetzt wollen wir sagen, gerade weil du arbeiten gehen musst, wollen wir dir doch diese Meinungen sagen. Dann sagen die, ich stehe in Abhängigkeiten. Und denen will ich entsprechen, mit denen will ich zurechtkommen. Das ist jetzt der Satz von vorhin. Du bist bei der Bemühung um Aufklärung nicht einfach mit einem Irrtum konfrontiert, sondern mit dem Willen zurechtzukommen. Und der ist eigentlich die Quelle der Zurückweisung. Viel mehr als ein Wunder wie gefestigter Gedanke, dass man es besser wüsste. Insofern ist man als Kritiker davon abhängig, dass jemand bereit ist, diesen kleinen Schritt der Distanzierung, frag mal nicht gleich wieder, was deine Abhängigkeit von dir als nächsten Schritt verlangt, sondern frag dich mal, wovon du hier abhängst. Der Kritiker ist davon abhängig, dass eine Bereitschaft dazu vorliegt. Die kann er nicht erzwingen. Das ist unsere Ohnmacht in diesen Geschichten. Da können wir so gut argumentieren, wie wir wollen. Wenn man so ein Bündnis macht, das ist immer so, wenn man ein Bündnis macht, man entscheidet sich zu was. Man entscheidet sich, die Gegensätze, die es zwischen uns gibt, sind nicht so wichtig wie die Gemeinsamkeit. Das liegt in der Natur der Sache ja bei einem Bündnis. Wenn also ein CDU-Bürgermeister, CSU gibt es bloß in Bayern, ein CDU-Bürgermeister sagt, was weiß ich, irgendein Montabaur ist nicht braun, sondern bunt. Und die Antifa-Gruppen gehen hin und demonstrieren und erlauben dem, dass er vorn dran sitzt und eine Rede macht oder irgend sowas. Dann haben sie sich entschieden, dass wie immer sie ihren Gegensatz zu diesem CDU-Bürgermeister sonst einschätzen, so wichtig wie der Gegensatz zu den Nazis ist er nicht. Das ist die Entscheidung. Und ich meine, ich würde die umgekehrt fällen. Ich würde auch nicht sagen, am wichtigsten ist doch, dass man die nicht marschieren lässt. Ja, das, wie gesagt, das ist eine Frage, da muss man drüber nachdenken, drüber reden, kann man Pro und Contra machen. Jedenfalls, auch dieses, das ist doch ganz wichtig, dass man die nicht marschieren lässt, ist der Beschluss, die sind das Schlimmste. Und was immer das andere sein mag, es lohnt sich, alle möglichen Gegensätze oder auch alle möglichen Einwände und Vorbehalte gegen den Staat und die Ordnung, in der man lebt, hintanzustellen gegenüber diesem Gegensatz zu den Nazis. Das würde ich nie machen, halte ich für verkehrt. Vielleicht lohnt es sich mal einen Augenblick noch die Sache mit dem Rassismus für sich zu bedenken. Ich habe nämlich den Eindruck, die Bundesrepublik, vielleicht übrigens erst nach einer längeren Phase, die braucht sich überhaupt nicht zu verstellen, wenn sie sagt, sie ist gegen Rassismus. Also dieses Land hat... Klar, dieses Land hat seine Ausländergesetze. Nach der Seite hin gibt es welche, die können her und die können nicht her. Aber Rassismus welche gehören einem anderen Volk an oder gar wirklich einer anderen Rasse, also sind Afrikaner oder Asiaten oder so, und sind deswegen minderwertig. Das will der Staat gar nicht haben und behaupten. Also die brauchen sich nicht verstellen, wenn sie sagen, da sind sie dagegen. Und mehr noch, in der letzten Zeit ist ja jetzt der Übergang passiert. Man hat so in der Mitte der 90er dieses Asylrecht praktisch abgeschafft. Also nahezu. Vorher war das eine Weise, die Einwanderung zu kriegen. Inzwischen kommen einfach nicht mehr so viele Ausländer rein. Und jetzt gibt es doch den neuen Standpunkt, Integration. Den meine ich, der ist total ernst gemeint. Das ist der Standpunkt, das Land muss entscheiden. Wer reinkommt und hier bleibt, der soll auch dazugehören irgendwann. Und die anderen, die sollen auch nicht rein. Diese Scheidung wird betrieben. Und zu der Überwindung des praktisch dieses ewigen Gastarbeiterwesens gehört, ja, wer jetzt hier als Ausländer, meinetwegen gar der zweiten und dritten Generation, wer hier lebt, der soll jetzt gefälligst sich selber zum Deutschen machen. Und das schließt auf der anderen Seite ein. Und die Deutschen sollen gefälligst anerkennen, dass das Volksgenossen sind. Müsst ihr übrigens sehen, da gehört so eine Geschichte wie der Aufstieg von dem Fußballer Khedira. Das trägt auf zu viel mehr bei als alles Mögliche sonst. Wenn sie dann alle hoffen, dass der ein Tor schießt oder dass der große Regisseur im Mittelfeld wird, dann gewöhnen sich die ganzen normalen Nationalisten dran, dass das einer von uns ist. Und dann wird wirklich, was Volk ist, ein bisschen neu definiert. Das nimmt nichts am Nationalismus zurück. Aber wohl ist es eine Korrektur der alten Volksdefinition. Früher war die Volksdefinition, Deutscher ist, wer, was war's, in Deutschland geboren ist? Nee, stimmt gar nicht, ne? Deutscher ist, wer von deutschen Eltern geboren ist, sowas. So, und jetzt lernen die Deutschen eben, nein, Deutscher ist, wer nach allen Regeln anständig integriert ist. Und da muss sich der normale Volkstumsgedanke, der muss sich ein bisschen umstellen. Und ich habe den Eindruck, schön langsam stellt er sich um. Und dann gewöhnt man sich eben dran, dass alle möglichen Leute mit türkischen Namen und sonstigen ausländischen Namen, dass die Deutsche sind, wie man sich im Ruhrgebiet daran gewöhnt hat, dass die Polen, die im späten 19. Jahrhundert eingewandert sind, Deutsche sind. Die Armanskis und Kowalskis und die, weiß nicht, wie sie alle heißen. Wie hieß der? Schimanski hieß der Fernsehkommissar. Ja, das ist doch erledigt. Diese Ausländerfrage ist erledigt, weil die ist jetzt auch 100 Jahre alt. Na, und die Ausländerfrage mit den Türken, die wird gerade erledigt. Die sind jetzt 40 Jahre da und ihre Kinder und Kindeskinder sind schon da. Und jetzt wird Integration erzwungen. Man merkt ja, das hat auch was von Scheiden, das ist nichts Freundliches. Das ist werde gefälligst Deutscher. Das Formellste und Harmloseste ist, lern die Sprache, damit du dich hier bewegen kannst. Aber viel weniger normal ist gleich, wie sollen das Familienleben gestaltet sein, damit Deutschland euer Familienleben noch anerkennt. Es dürfen da die patriarchalischen Verhältnisse weiter wuchern, die es noch gibt. Oder muss der Staat erzwingen, dass auch die Türken die deutsche Kleinfamilie gefälligst sich antun, wie wir es gewöhnt sind. Und so weiter und so weiter. Also das ist nichts Harmloses, das ist ein Erzwingen von ja, Assimilation. Aber mit dem Ergebnis, dass vielleicht noch nicht jetzt, aber bald, noch einmal 10 Jahre, ist es einfach normal, das deutsche Volk setzt sich aus allem Möglichen zusammen und dann ist dann ist es halt wie das Amerikanische. Wir sind halt eins der Zentren der Globalisierung, wir sind ein Einwanderungsland, wir geben es jetzt zu, was ewig nicht zugegeben worden ist, und stellen die sich eben um. Also deswegen meine ich, wenn ein heutiger CDU-Bürgermeister sich gegen Rassismus ausspricht, dann ist das keine Konzession an seine linken Bündnispartner, sondern das ist durchaus das Programm der Republik. Kapitalismus ist doch die Gesellschaft, in der, wenn man überhaupt zugelassen wird zur Konkurrenz, jeder durch seine Konkurrenzleistung entscheiden darf, an welcher Stelle er landet. Rassismus ist das andere. Rassismus ist, dass die Zugehörigkeit zu einem völkischen oder rassischen Kollektiv schon gleich ausschließt, dass du mitkonkurrieren darfst. Ja, wenn man jetzt mal nimmt, nehmen wir doch mal einen Fall von Diskriminierung, rassistischer Diskriminierung hier und heute in der Bundesrepublik. Habe ich den Eindruck, wenn, dann ist es eine, dann betätigt sich da die Privatmacht von Arbeitgebern, aber nicht der Staat. Der Staat legt keinen Wert auf eine rassistische Diskriminierung. Oder täusche ich mich da? Aber nicht entlang rassistischer Kriterien, sondern entlang nationaler Zugehörigkeit. Also der sagt nicht, weil du schwarz bist oder weil du sonst was bist, Indianer, Inder, was immer. Sondern der sagt es, weil du keinen deutschen Pass hast, weil du keine deutsche Aufenthaltsgenehmigung hast. Und übrigens, wenn du eine Aufenthaltsgenehmigung hast, darüber wird entschieden, das ist klar. Und zwar ganz cool von Arbeitsmarktgesichtspunkten her. Nicht von rassistischen her. Und wenn du die hast, dann hast du ein Recht drauf, dass du privater Diskriminierung nicht ausgesetzt bist, die natürlich deswegen nicht weg ist. Ja, das ist schon klar, die hört nicht auf deswegen. Es gibt ein Recht und du kannst zum Richter gehen und sagen, ich bin hier diskriminiert worden. Aber der Staat betreibt diese rassistische Diskriminierung nicht. Ich meine auch mit Rassismus, ich weiß ja, dass das eine große Rolle spielt, Rassismus. Also, wie war hier Contre Racisme Festival, ja? Und so. Gegen Rassismus aufstehen hat was Eigenes, nämlich man vertritt da einen Wert oder ein Ziel, das eigentlich super anerkannt ist. Es gibt einfach niemanden in Deutschland, der sagt für Rassismus. Es gibt vielleicht Rassisten, die haben so ihre Vorbehalte gegen Neger oder irgend sowas. Die gibt es vielleicht. Aber das gibt es als politischen Standpunkt im Sinn von, dafür tritt jemand ein. Das gibt es einfach nicht. Und mal so gesagt, eigentlich ist gegen Rassismus, und das passt jetzt zu dem Punkt, den ich dann noch nachziehen wollte, gegen Rassismus ist eigentlich das ist selber ein urbürgerliches Prinzip. Wenn man sich jetzt mal fragt, was in letzter Instanz, ich habe jetzt viel erzählt über Faschismus und es war eine Mischung aus früherem und der jetzigen NPD-Programmatik. Manchmal habe ich es ineinander fließen lassen, manchmal habe ich es wieder auseinander dividiert. Wenn man sich mal fragt, was in letzter Instanz bewegt die Leute, die heute gegen die NPD demonstrieren, dann muss man sagen, dass sie die Versöhnung, dass sie die Klassensolidarität erzwingen wollen. Nee. Dass sie die Volksgemeinschaft erzwingen wollen gegen den Klassenkampf. Nee. Das ist einfach nicht der Kern des Anliegens. Die Aktivisten oder die Gebildeten unter ihnen werden das Argument kennen. Aber das ist nicht die Triebkraft. Ja, das war die Triebkraft des Antifaschismus, sagen wir mal, in den 30ern, 1930ern. Faschisten wollen den Klassenkampf unterdrücken. Und da haben dann die Klassenkampfparteien den Beschluss gefasst, sie sind gegen Faschisten, um die Bedingung der Möglichkeit des Klassenkampfs zu erhalten. Eh schon Schwachsinn, statt dass sie den Klassenkampf geführt hätten. Aber das war damals schon der Fehler. Übrigens auch die Auflösung der kommunistischen Parteien in Volksfronten. Das ist eben so. Wenn man das zum Anliegen macht, dann wird man Republiksverteidiger. Damals aus dem Grund, Bedingung der Möglichkeit des Klassenkampfs halten. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in der damaligen Bundesrepublik, im westdeutschen Westen, da war die große Motivation gegen die Ewiggestrigen eigentlich das Ding nie wieder Krieg. Da war die große antifaschistische Motivation, diese Nationalisten haben uns schon mal in Krieg getrieben und Krieg war furchtbar und deren nationaler Selbstbehauptungswillen, der nationale Egoismus birgt die Gefahr von so etwas Ähnlichem wieder. Wenn man sich fragt, die heutige Antifa-Bewegung, ist das ihr Anliegen? Auch nicht. Auch da, gewiss, auch das Argument wird der Gebildete kennen, wird er irgendwo auch vielleicht unterbringen, aber die wirkliche Triebkraft ist es nicht. Die wirkliche Triebkraft ist der Punkt mit dem Rassismus oder anders ausgedrückt. Die wirkliche Triebkraft ist der, also wie ich sehe, vielleicht täusche ich mich ja, aber wie ich sehe, ist die Triebkraft die, dass die Rechtsradikalen die Abstraktion Mensch verweigern. Dass die Rechtsradikalen Würde, Rechte an die nationale Zugehörigkeit hängen. Würde genießt der deutsche Mensch. Rechte hat der deutsche Mensch. Die Rechtsradikalen setzen die nationale Besonderheit, die nationale Zugehörigkeit, also dass man Deutscher oder Franzose oder sonst was ist, die Rechtsradikalen setzen das höher an als die Abstraktion Mensch, die zur bürgerlichen Gesellschaft dazugehört. Und ich denke, das ist die große Triebkraft, dass man hier die Würde des Menschen verletzt sieht. Das sind welche, die verletzen die Würde des Menschen, die verweigern die Anerkennung dessen, dass der Mensch Träger der Würde ist und nicht der deutsche Mensch. Das scheint mir der Kern der heutigen Motivation zu sein. Deswegen ist auch der Kern der heutigen Motivation, die sind gegen Ausländer. Und so gewalttätig und bösartig es ist, die Menschen nach Nationen zu sortieren und den einen Rechte zugestehen und den anderen sie abzusprechen, so sehr muss ich doch auf der anderen Seite sagen, ist die Abstraktion Mensch selber keine feine Sache. Es ist nämlich die Anerkennung des Menschen, abstrakt. Es ist die Anerkennung des Menschen jenseits seiner konkreten Existenzbedingungen, jenseits seiner wirklichen Bedürfnisse. Es ist genau die Anerkennung des Menschen als Träger bürgerlicher Rechte und als Konkurrenzsubjekt, die zur bürgerlichen Gesellschaft dazugehört. Ja, in der bürgerlichen Gesellschaft genießt der Mensch eine Würde, genießt der Mensch Respekt, er ist Person und niemand darf ihn prügeln und niemand darf ihm wegnehmen, was ihm gehört. Dass die Person vielleicht nichts hat und Hunger hat, das ist in der Anerkennung auch ein Mensch nicht eingeschlossen. Oder anders, in der Bundesrepublik ist auch das eingeschlossen in der Form der Sozialhilfe. Bis zur Grenze von 345 Euro, oder ist es jetzt 365 Euro, plus Wohngeld. Damit ist die Würde des Menschen abgedeckt. Das kann er verlangen, weil er Mensch ist. Alles andere kann er nur verlangen, wenn er irgendeine Leistung bringt, die irgendwem anders Geld wert ist. Dass der Mensch getrennt ist von den Mitteln seiner eigenen Arbeit, dass ihn das zum Lohnarbeiter macht, dass er über die Mittel, seinen Arbeitswillen zu verwirklichen, nicht verfügt, sondern dass er die Mittel von wem anders braucht, der ihn an seinen Maschinen arbeiten lässt. Alles das zählt nicht, wenn es darum geht, den Menschen in abstracto zu respektieren. Der Mensch ist ein Träger von Rechten, auch wenn ihm nichts gehört. Auch wenn er nichts hat. Und in der Rolle, ganz abstrakt als Rechtsperson und Konkurrenzsubjekt, wird er in der bürgerlichen Gesellschaft anerkannt. Und wenn man sich mal fragt, also, und ich will ein bisschen drauf raus, und es ist eigentlich dieser Gedanke, und es stimmt ja, dass gegen diese Abstraktion die Rechtsradikalen verstoßen, indem sie diesen Respekt an die nationale Zugehörigkeit knüpfen und nicht auf den Menschen überhaupt beziehen. Nicht auf die Abstraktion Mensch überhaupt beziehen. Aber ich möchte ein bisschen quasi daran erinnern. Und es stimmt ja, dass das böse und blutrünstig ist, diese Nichtanerkennung. Aber ich würde mich nie für diese Anerkennung stark machen wollen. Für diese Anerkennung des abstrakten Menschen oder des Menschen in abstrakter Weise. Überlegt euch mal, wann die Würde des Menschen so richtig ins Spiel kommt. Ja, man kennt, die Würde des Menschen ist der erste Paragraph des Grundgesetzes, klar. Also der erste, an dem hängt alles. Aber wann geht es denn eigentlich wirklich um die Würde? Es ist das erste Recht, das grundsätzlichste Recht, aber zugleich das schlechteste. Um die Würde geht es erstmal dann, wenn jemand sonst nichts mehr zu verlangen hat. Wenn er auf keinen sonstigen Anspruch mehr plädieren kann. Denn jeder andere Anspruch ist besser. Ich bin Rentner, ich bin Arbeitsloser, ich bin irgendwas, ich bin Beschäftigter, ich bin Student, alles ist besser als Mensch. Mensch ist das letzte, der letzte Rückzugspunkt. Wann geht es um den Respekt vor der Würde des Menschen? Ja, wenn es ans Verhungern geht. Das war der eine Fall, da gibt es die Sozialhilfe. Wann noch? Im Gefängnis zum Beispiel. Das sind typische Fälle für die Würde. Im Gefängnis. Dass auch ein Strafgefangener mit Sie angesprochen werden muss. Das ist ein Fall für Würde. Also, dass wenn er aller Freiheit beraubt ist, wenn er aller Lebensbetätigung, alle Lebensbetätigung unterbunden ist, dann hat er immer noch einen Anspruch drauf, dass er nicht mit Du und mit einer Nummer angesprochen wird, sondern dass er als Träger von Rechten, auch wenn ihm die Freiheit gerade aberkannt worden ist, mit einem Nachnamen angesprochen wird. Wann kommt noch die Würde ins Spiel? Eigentlich immer dann, wenn die äußersten Kollisionen zwischen Staatsgewalt und Mensch auf dem Tisch sind. Darf der Staat töten? Darf er die Todesstrafe verhängen? Das ist in Deutschland über das Argument Würde des Menschen geregelt und abgelehnt. Darf der Staat foltern? Da ist die Würde des Menschen einschlägig. Was ich zeigen will, ist, Würde ist wirklich nur die Vorstellung der abstrakten Anerkennung. Und deswegen ist, wenn man dafür einen konkreten Fall sucht, wenn man dafür sucht, wo ist denn das eigentlich das einschlägige Recht, das da in Anschlag gebracht wird, dann kommen nur äußerste Reduktionen des Menschen aufs nackteste Dasein. Fallen einem nur ein. Und für diesen zur bürgerlichen Gesellschaft gehörigen Wert würde ich nicht eintreten. Ich würde lieber sagen, wenn man die Menschen anerkennen will, dann muss man sie als konkrete Individuen anerkennen. Mit ihren Bedürfnissen. Da ist auch nicht jeder gleich. Auch Gleichheit ist eine Abstraktion, dass die Menschen gleich sind, ja, vorm Recht. dass auf Gleichbehandlung Anspruch erheben können, das ist ein Element dieser abstrakten Anerkennung, die aber dem Individuum gar nicht gut tut. Der eine ist heller als der andere, der eine lernt schneller als der andere. Gleichbehandlung führt zur Selektion, schließt die Selektion im Unterricht ein, schließt ein, wer nicht so schnell ist, der lernt auch dann nicht so viel, der darf früher die Schule verlassen. Der eine ist gesund, der andere ist krank. Gleichbehandlung am Arbeitsplatz. Nicht gleich so krank, dass man krank geschrieben wird, aber eben nicht mehr richtig fit. Gleichbehandlung heißt, der eine geht kaputt an Arbeitsbedingungen, die der andere schon noch aushält. Der eine hat 7 Kinder, der andere gar keins. Gleichbehandlung beim Lohn, kriegen alle dasselbe Geld bezahlt. Ja. Also Gleichbehandlung vorm Gesetz ist erstmal korrekterweise das Gesetz ohne Ansehen der Person Anwendung findet und deswegen für jeden, wenn er in derselben Lage ist, gleiche Ergebnisse zeitigt. Das, also wie gesagt, genau. Jetzt gibt es natürlich noch die andere Gleichbehandlung, zum Beispiel bei der Bezahlung. Ja, es gibt den ganz allgemeinen Gleichheitsgrundsatz. Ja, das ist nicht einfach dasselbe wie Gleichheit vorm Gesetz. Das stimmt, Gleichheit vorm Gesetz hat bloß die Bedeutung, wenn du ein Fall von dem bist, dann wird das Gesetz auf dich so angewendet wie auf alle anderen. Das ist immer sehr lustig. Es gibt in unserer Gesellschaft Gesetze, für alle gelten die Gesetze gleich. Ne? Aber manche Gesetze werden auf manche Menschen nie angewendet. Also die normalen Menschen können zum Beispiel Aktienrechtsverstöße überhaupt nicht begehen. Da musst du halt erst einmal ein Besitzender sein. Umgekehrt. Die Rechte des Arbeitnehmers, die interessieren Hausbesitzer gar nicht. Also die Gleichbehandlung ändert an der gesellschaftlichen Ungleichheit überhaupt nichts, weil die Gleichbehandlung ja bloß heißt, ja, wenn du in demselben Fall, wenn bei dir derselbe Fall vorliegt, wenn du unter dasselbe Gesetz passt, dann wirst du gleich behandelt, sonst natürlich nicht. Gut, aber mein Ding war erstmal, ich habe an so etwas ganz Allgemeines wie Gleichbehandlungsgrundsatz gedacht. Wie gesagt, bei der Bezahlung, auch beim Kaufen. Wer kauft, hat er Recht darauf, dass ihm nicht der andere Preis abverlangt wird, als wenn der Nächste in den Laden geht. Gleichbehandlung bei, wenn man sich um Wohnraum bewirbt und so Zeug. Das gibt es schon auch. Und nochmal, es sollte ja bloß das Prinzip benannt werden. Gleichheit ist auch eine Anerkennung der Menschen abstrakterweise. Es wird nicht das konkrete Bedürfnis des konkreten Individuums respektiert, sondern der Mensch als Träger von Rechten wird respektiert. Gut, kommen wir zurück. Wir müssen jetzt Schluss machen, ist ja klar. Wir können ja auch locker daherreden, wenn wir jetzt den Termin aufheben und so. Wie kritisiert man Faschisten, wie kritisiert man sie besser nicht? Ich meine, man kann Faschisten gar nicht anders kritisieren, als wie man Nationalismus überhaupt kritisiert. Und Faschisten selber, verbohrte Deutsche, die kannst du sowieso nicht kritisieren. Aber was dafür tun, keine Anhänger findet, dass das nicht gut verstanden wird. Das kann man, aber nur indem man die Leute darauf verpflichtet, wenn die sagen, die Regierung vergeigt Deutschland, dann ist das Prinzip, dass man dagegen setzt, und was hättest du davon, wenn es nicht vergeigt wird? Die Regierung kriegt das Wachstum nicht hin. Da muss man dagegen, und was hast du davon, wenn das Wachstum hingebracht wird? Welche Rolle spielst du in diesem Ding? Das ist das Gegengift gegen Nationalismus. Und die Schwierigkeit ist die, dass eigentlich jeder, wirklich, der muss gar nicht groß politisiert sein, jeder normale Mensch, der die Schulen durchlaufen hat, denkt von der Nation her, denkt vom Gemeinwesen her und denkt von den Rechten, die er genießt als als Ergebnis, als was, was das Gemeinwesen ihm sichert. Und deswegen hält jeder dann auch den Erfolg Deutschlands für seine Sache. Und das kann man nur angreifen, indem er den Gegensatz aufmacht und sagt, der Erfolg Deutschlands und dein Erfolg ist nicht dasselbe. Das halte ich für den Kern der Kritik. Und das ist jetzt bei Faschisten und anderen gar nicht anders. Gut, bloß damit man den Spruch vom Anfang irgendwie auch ausdrücklich einlöst. Gut, machen wir erstmal Schluss und jetzt kann man ja noch sich da zu euch zurückziehen und dann kann man ja alles daherreden, wie man will.